Raum V5, Thema Daten und wir haben einen Vortrag, der sich wirklich mit Daten beschäftigt, Produktivdaten. Es geht um ERP, also die klassischen Systeme in der Industrie, die notwendig sind, um die produktiven Datenprozesse abzubilden. Ich hoffe mal, dass alle hier auch ESTA kennen. Die etwas älter sind, kennen ESTA natürlich noch als die Strumpfmarke aus der DDR. Die Jüngeren, hoffe ich, haben mitbekommen, dass es ESTA immer noch gibt. Immer noch als Auerort.
Was?
Wie heißt denn gleich euer großer Ort, der Stammsitz von ESTA?
Auerbach im Erzgebirge.
Auerbach im Erzgebirge, nicht zu verwechseln mit Auerbach im Vogtland. Und Frank Richter ist dort seit vielen Jahren IT-Leiter und als dann die Frage stand, was kommt nach der AS400, haben sie sich mit dem Thema beschäftigt und man hat sich entschieden, ein eigenes ERP-System zu entwickeln, was, wie ich gelesen habe, im Rahmen des Vortrags demnächst Open Source werden soll. Er wird, denke ich, das Projekt vorstellen, denke ich auch mal dazu sagen, ob er, wenn er vor der Wahl stehen würde, es wieder machen würde. Das ist ja immer so die Frage bei solchen IT-Geschichten.
Kommen wir nochmal drauf.
Ja. Also ich denke, sehr interessantes Thema, wie sowas geht. ERP als Eigenentwicklung mit dem Ziel Open Source. Frank, bitte.
Ja, Ziel war natürlich erstmal nicht Open Source, aber Ziel war ein eigenes ERP-System zu haben. Warum tut man das Ganze überhaupt? Die SH-Gruppe, wir sind ein Hersteller von Strumpfwaren. Als solche kennt man uns. Wir handeln auch zusätzlich noch mit Bekleidung. Das Unternehmen ist mittlerweile in den letzten 3 Jahren stark gewachsen. Hängt etwas damit zusammen, dass wir halt zugekauft haben. Wir hantieren mittlerweile an 7 Standorten, 5 davon in Deutschland. Wir haben in etwa 5.000 aktive Kunden und in etwa 87.000 Artikel. Das ist so der Stand vor einer Woche gewesen. Das sind mittlerweile vielleicht 88.000. Also das kommt auch ständig viel dazu. Die Anzahl Artikel erklärt sich dadurch, dass wir halt mit Strümpfen handeln. Und die haben Farben, Größen, Muster, sodass man eben eine große Artikelvielfalt bekommt. Alleine in 2008 haben wir ca. 1,7 Millionen Lieferpositionen gehabt, also was da ausgeliefert worden ist. Die müssen auch hergestellt und absortiert und Papiere dazu geschrieben werden etc. Wir haben also dort in der Warenwirtschaft ein Mengenproblem. Ein Problem in der Gestalt, dass an Strümpfen lässt sich nicht viel verdienen. Wir haben also auch nicht die Möglichkeit, zig Leute zur Vorgangsbearbeitung einzustellen. Wir müssen also mit wenig Personal viel Menge durchschleusen. Jetzt kann man natürlich ERP-Systeme kaufen. Die kosten Geld. Die muss man einführen. Das kostet auch Zeit. Das ist nicht einfach. Dann muss man unter Umständen eigene Prozesse anpassen. Wir haben uns gesagt, wir brauchen eine branchenspezifische Lösung. Also irgendwas, was die Problematik Farben, Größen, die wir so haben, abbilden kann. Deswegen kam eigentlich bloß eine Lösung in Frage, die sich mit der Textilwirtschaft auskennt, die dort schon mal realisiert worden ist. Aber viele von diesen Branchenlösungen haben ein anderes Problem, nämlich dass sie zu klein gedacht sind, dass sie verschiedene Geschäftsfälle, die wir da haben, die uns von unseren Kunden teilweise aufoktroyiert sind, nicht abbilden konnten. Ja, und dann haben wir noch ein Problem gehabt, dass wir einen Teil Altanwendungen hatten, die wir nicht knallauffall ablösen konnten, sondern wo wir einen fließenden Übergang schaffen mussten. Und aus dieser ganzen Problematik heraus hat sich für uns ergeben, dass es vielleicht doch am geeignetsten ist, was selbst zu entwickeln. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, wir bauen eine Webanwendung. Wir bauen die laut ursprünglichen Plan mit einem Java-Backend. Dann hat sich aber ein Kollege von mir mal hingesetzt und hat gesagt, wir probieren mal ein bisschen rum und ist drauf gekommen, Ruby on Rails ist eine schöne Geschichte. Also haben wir es auf der Basis aufgesetzt. Ja, das Ganze ist eine Webanwendung. Muss dazu sagen, normalerweise baut man Webanwendungen so, dass die mit jedem Browser funktionieren. Unsere funktioniert im Moment nur mit Firefox 1.5 bis 3.x, also dem neuesten. Was anderes haben wir einfach nicht getestet. Es geht im Moment mit dem Internet Explorer definitiv nicht. Es ist eine Freetire-Anwendung. Wir haben also eine zentrale Datenbank, in der eigentlich alle Warenwirtschaftsdaten liegen. Und wir haben ein oder mehrere Application-Server. Bei ESTA kommen wir im Moment noch mit einem aus. Aber ohne dass man da groß was tun muss, kann man das parallelisieren, wenn die Performance dort nicht reicht. Ja, dann sind wir in unserer EDV-Abteilung alle sehr geprägt von Open-Source-Programmen, sind in dem Umfeld schon lange tätig, also haben wir im Prinzip auch dort auf den Fundus an Open-Source-Software zurückgegriffen, die da existiert. Wir haben uns schon früh entschlossen, alle Druckausgaben gehen irgendwo über PDF raus, um sich dort zu sparen, dort irgendwo spezifische Sachen pro Drucker machen zu müssen. Und Altanwendungen, ja, muss man sehen, kann man über verschiedene Art und Weise anbinden. Bei uns teils Webservices, teilweise replizieren wir die in die neue Datenbank rein. Ich hatte schon gesagt, wir haben uns dann irgendwann entschlossen, das in Ruby on Rails zu machen. Eigentlich ist das auch der Aufhänger gewesen, wo wir dann gesagt haben, wir schaffen das überhaupt in endlicher Zeit. Es ist ja unheimlich viel Code zu schreiben letztlich. Das Ruby on Rails Framework spart dabei eine unheimliche Menge an Arbeit, weil einfach schön viel da ist und man schnell zu Ergebnissen kommt. Man hat eine ordentliche moderne Programmiersprache, durchgängig objektorientiert. Ruby ist dort wirklich schön. Zu einem Nachteil komme ich weiter unten noch. Jetzt gibt es in diesem Ruby on Rails, wer das schon mal gesehen hat, wenn man das so standardmäßig installiert, gibt es ein Scaffolding. Das macht so ein Mickey Mouse Scaffolding, sage ich mal. Wenn man jetzt eine einzelne Datenbanktabelle hat und eine Verknüpfung woanders hin, kriegt man dort schnell so eine Administrationsoberfläche dafür hin. Also Datensatz anlegen, Datensatz löschen, Datensatz wieder suchen und dann war es das aber auch schon. Natürlich genügt das nicht. Aber der Ansatz hat uns gefallen, im Prinzip generisch zu programmieren. Also haben wir dann ein eigenes oder eine Scaffolding Extension, die im Rails-Umfeld existiert hat, nochmals erweitert, sodass man dort auch mit tief verknüpften Tabellen dort vernünftig umgehen kann. Mittlerweile ist es sogar so, dass man den Punkt eigentlich umbenennen müsste in eigenes Scaffolding. Also wir haben das dann im Prinzip komplett weggeworfen und nochmal neu gemacht. Ruby on Rails ist für Ajax-Anwendungen hervorragend geeignet. Man hat dort im Prinzip aus der View, die man dort generiert, null Aufwand, ob man dort jeweils einen Ajax-Request absetzt oder einen anderen Request absetzt. Das macht im Prinzip keinen Unterschied. Und umgedreht ist es so, im Controller habe ich dort auch nichts weiter zu tun. Ob ich da jetzt eine Ajax-Anfrage beantworte oder was anderes, macht im Prinzip auch keinen großen Unterschied. Also es wird eben dort relativ leicht gemacht. Ruby on Rails hat noch dazu den Vorteil gehabt, dass es einfach in 2006 schon mal verfügbar war. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Frameworks, die Ähnliches tun. Die kamen halt erst später. Die versuchen dasselbe genauso gut oder besser zu machen. Und unten haben wir natürlich auch einen Nachteil. Ruby ist relativ langsam. Wenn wir eine Warenwirtschaft aufsetzen mit 1,7 Millionen Lieferpositionen im Jahr, dann haben wir natürlich auch immer mal irgendwo ein paar Tausend, zigtausend, hunderttausend und Millionen Objekte irgendwo durchzugehen. Das kann man in Ruby einfach nicht machen. Ruby ist zu langsam dazu. Das ist halt eine Skriptsprache, die im blanken Interpretermodus läuft. Deswegen haben wir alles, was performancekritisch ist oder eben lange dauert oder zu lange dauert, in die Datenbank verlagert. Dann kann man natürlich nicht mehr jede Datenbank nehmen. Also die muss dann schon ordentlich Features zur Verfügung stellen. Im Moment läuft unsere Produktivdatenbank mit PostgreSQL 8.2. Die Portierung auf 8.3 ist in Arbeit oder so gut wie abgeschlossen. Ja, warum? Erstmal ist das die Open-Source-Datenbank, die unseren Zwecken da am meisten entgegenkommt. Also bietet ordentlich Performance, kann ordentlich mit Transaktionen umgehen, auch für alle Tabellen, egal wie ich die gerade definiert habe. Man kann ordentliche relationale Integrität aufsetzen. Es kommt auch mit komplexen Queries da, klar, auch wenn da 40, 50 oder 60 Tabellen in dem View drin stecken. Es kann große Views, es kann Trigger, es kann User-Defined Functions, also alles das, was ich dort brauche. Wir werden auch von unserer Seite aus dieses SDRP nie auf eine andere Datenbank portieren. Also sieht im Moment jedenfalls nicht so da aus. Wenn das jemand auf eine andere Datenbank umsetzen will, dann muss er das dann selbst tun. Also es ist datenbankspezifischer Code zur Genüge in unserer Anwendung drin. Ja. Ein Knackpunkt, warum uns bestehende Systeme nicht so richtig gefallen haben, warum wir gesagt haben, das geht besser, das können wir selbst machen, ist, wir brauchen eine Artikelstammstruktur, die diese Farbgrößenproblematik abbilden kann, die aber auf der anderen Seite auch flexibel genug ist, jedwede anderen Artikeltypen abzubilden. Also zu sagen, ich habe jetzt mal irgendwas, wo eine feste Länge gespeichert werden muss oder wo ich das irgendwie anders klassifizieren muss. Bei uns ist das klassische Beispiel, man hat ein Produkt in verschiedenen Farben und Größen, der hat halt irgendwo einen Farbschlüssel dafür, hat einen Größenschlüssel dafür, muss das hinterlegen. Und wenn ich jetzt ein branchenspezifisches Paket am Markt irgendwo kaufe, da gibt es dort eben ein Datenfeld Farbe und es gibt ein Datenfeld Größe und genau dort gehört das rein. Und wenn ich jetzt aber irgendwas anderes abspeichern muss, weil ich einen Artikel handle, der nicht in Farbe und Größe ist, sondern der in Länge ist oder irgendwas anderes, dann passt das alles eben schwierig. So eine Fälle haben wir zum Beispiel im Geschäft, wir verkaufen auch Garne. Dann geht das halt in Kilo und dann ist das die Klassifizierung dort ganz anders. Da muss ich in Partien und in Chargen denken und nicht mehr in Farben und Größen. Was haben wir uns dort ausgedacht? Wir haben also einen Artikel. Jeder Artikel gehört zu einem Artikeltyp. Der Artikeltyp, zudem ist definiert eine geordnete Liste von Merkmalstypen. Also wenn ich sage, ein Artikeltyp, verpackte Strumpfhose, dann hat der als Merkmalstypen ein Produkt, das ist die verpackte Strumpfhose, so das Modell, dann hat das eine Farbe und eine Größe. Das ist also das, was in der Merkmalstypentabelle steht. Und für den konkreten Artikel haben wir dann halt auch so eine Verknüpfungstabelle, so eine MCN-Tabelle. Ein Artikel hat halt konkrete Merkmale. Und der Schlüssel, so wie hier dargestellt, wird dann vom System automatisch in einem Datenbankträger zusammengeklebt. Das geht auch jetzt im Moment nicht anders einzustellen. Also wer das nutzen will, muss dann auch das so nutzen. Ne? Man kann natürlich auch sagen, man strippt das Ganze zusammen. Ein Artikel kriegt einen Artikeltyp, Teil, Bauteil, irgendwas. Hat als Merkmalstyp halt genau eine Teileart und damit hat man das klassische Modell. Man hat also einen Artikel, den man so anlegt und da keine weiteren Merkmale hat. Dann ist ESTA mittlerweile nicht mehr nur einfach eine Firma. Wir reden also hier zwar nicht von einem ganzen Konzern, aber doch von einer Firmengruppe, die also mehrere Firmen hat, die pro Firma auch durchaus mehrere Niederlassungen hat und die auch mehrere Lager hat an verschiedenen Standorten und auch die Aufgabe hat, von einem Auftrag, der von einem Kunden reinkommt, auch den in mehrere Teillieferungen zu splitten und die aus verschiedenen Lagern zu liefern. In unserem Altsystem war das immer so, dass man ein Lager irgendwo in eine andere Firma repliziert hat, damit die darauf zugreifen konnte, auf die Lagerbestände. Da haben wir gesagt, das muss besser gehen. Also ein Lager hat einen Eigentümer, das ist letztlich eine Firma oder auch irgendein anderer Kunde. Es kann ja auch mal sein, wir reden von einem Konsignationslager, wo ein Lieferant bei uns Ware hat. Damit kann man auch abbilden, Außenlager, Konsignationslager. Und wir kennen in dem SDAP auch sowas wie automatische Verrechnung. Also eine Firma entnimmt Ware aus einem Lager, was ihr nicht gehört. Und da bekommt dafür halt für diese Lagerentnahme automatisch eine Rechnung geschrieben, ohne dass da einer angreifen muss. Unsere Kunden bzw. Lieferanten, wobei in erster Linie ist das Problem bei uns schwierig bei den Kunden, die haben auch eine diffizile Struktur und jeder Kunde natürlich auch ein bisschen anderes. Deswegen muss man das versuchen abzubilden, möglichst gut abzubilden, möglichst so abzubilden, wie die Realität tatsächlich ist. Deswegen haben wir gesagt, wir führen eine Klasse ein Kundenbeziehung. Wir haben also mehrere Kundenstammdatensätze und können dort über diese Kundenbeziehungstabelle abbilden, dass die Kunden untereinander in irgendeiner Beziehung stehen. Also sagen wir, ich pflege für einen Kunden dort den Kundenartikelstamm und alle Filialen des Kunden erben das dann von dort. Ohne dass ich es irgendwo hin repliziere oder nochmal anlegen muss, funktioniert über diese Kundenbeziehungstabelle. Und dann haben wir auch noch gesagt, wenn ein Kunde mehrere Abteilungen hat und wir in unseren Niederlassungen oder in unseren verschiedenen Firmen Verträge mit diesem Kunden haben, dann wollen wir nicht, dass der Kunde mehrfach im System angelegt wird. Deswegen haben wir eine Kategorie Verträge gemacht und können halt sagen, alle Aufträge, Bestellungen etc. gehören zu einem Vertrag und der Vertrag ist halt zwischen einer Firma und einem oder mehreren Kunden. Einem oder mehreren deswegen, weil ein Vertrag auch ein Standardvertrag sein kann, so wie unsere Fachhandelslieferbedingungen, die wir halt mit vielen Kunden haben. So, und dann können wir in unserem SDAP einen ganzen Haufen Geschäftsfälle abbilden, die von uns selbst am wenigsten erdacht sind, sondern mehr in Absprache, in Zusammenarbeit mit den Kunden. die Kunden sind immer stark daran interessiert, ihre Prozesse zu rationalisieren. Wir reden also bei den Kunden auch nicht davon, dass wir jetzt im Wesentlichen kleine Boutiquen beliefern oder so, sondern wir sind eigentlich der größte Strumpfhersteller in Europa und beliefern dort fast alle Kaufhausketten etc. Also wenn sie dort irgendwo Strümpfe kaufen, haben sie gute Chancen, dass die letztlich bei uns irgendwo produziert sind, auch wenn es nicht draufsteht. Ja, gibt es so Geschäftsfälle, never out of stock. Also der Kunde legt Mindestbestandsmengen fest, wir liefern davon kurzfristig. Ist nicht ganz so wie bei der Autoindustrie, dass man 3 Stunden am Band sein muss, aber am nächsten Tag geht die Lieferung raus. Wir machen Konsignationsgeschäfte in großem Umfang, also selbst Großhändler oder große Kaufhausketten gehen mittlerweile dazu über, die Ware, die dort im Laden liegt, gehört nicht mehr der Firma, in die man dort reinläuft, sondern gehört dem Lieferanten. Wir liefern ein Konsilager, entweder indem der große Kunde uns eine Order schickt, meistens per EDI oder eben auch irgendwie anders. Das geht sogar so weit, dass wir mittlerweile anfangen, selbst dort zu disponieren, was dort auf die Fläche gehört, bis auf die einzelne Filiale runter, um dort im Prinzip immer präsent zu sein und liefern dann dort automatisch Lager. Man hat also dort einen doppelten Vorgang, man muss einmal das Konsilager liefern, man muss dann hinterher irgendwann eine Abrechnung dafür schreiben, man bekommt eine Abverkaufsmeldung auf die eine oder andere Art und Weise. Es gibt auch solche Geschichten wie Gutschriftsverfahren, der Kunde schickt uns also gleich eine Gutschrift, die muss natürlich mit den Lagerabgängen auch übereinstimmen, das muss geprüft werden, also auch dafür haben wir Verfahren in unser STRP reingebaut. Noch mehr Geschäftsfälle. Cross-Docking. Wir liefern also an den Zentrallager beim Kunden lauter eine Palette und jedes Päckchen, was auf der Palette steht, ist ausgezeichnet. Das gehört zu der Filiale, das gehört zu der Filiale etc. Macht im Verpacken natürlich unheimlich Aufwand. Damit der Kunde weniger Aufwand hat, kriegt er meistens dazu einen elektronischen Lieferschein mit einer Nummer der Versandeinheit dazu. Das heißt also, da ist ein Code 128 Barcode drauf, der eine eindeutige Nummer für jedes Packstück verschlüsselt und er scannt dort in seinem Wareneingang im Prinzip seine Päckchen durch, weiß, wo in welche Filiale das gehört. Muss man auch in unserem STRP abhandeln können. Kann man auch. Noch mehr Geschäftsfälle. Also wir haben auch sowas wie vorgepackte Kolli im Garngeschäft. Garne kann man nie so genau herstellen, der Kunde will auch dort, wenn er 300 Kilo Garn bestellt, nicht unbedingt 300 Kilo haben, der ist auch zufrieden, wenn er eine Palette kriegt und da sind 280 oder 320 drauf. Hauptsache, das ist partiereihen und läuft im Prinzip durch die Produktion durch, ohne dass er dann eine andere Farbe bekommt, wenn er sie färbt. Muss man im Auftrag erfassen, der will 300 Kilo und dann hinterher sagen, das und das Bagel, was bei uns schon fertig gepackt im Lager steht, gehört zu der Lieferung. Also auch wieder ein Sonderfall. Teillieferung, gut, macht jeder. Besonderheit, das muss auch aus mehreren Lagern gehen, die eventuell auch in mehreren Niederlassungen liegen und die Zuteilung, ich habe x Lagerbestand, ich habe so und so viele Aufträge, was ich liefern soll, muss ja irgendwie abgeglichen werden. Kann bei 1,7 Millionen Lieferpositionen im Jahr keiner händisch machen, also muss es irgendwo der Rechner machen. Und der hat natürlich ein Problem, wenn er jetzt dort auch mehrere Lager und mehrere Niederlassungen hat. Also ist das gar nicht so einfach, dort einen Algorithmus zu finden, der dort im Prinzip genau das tut, was man braucht, nämlich möglichst das Zeug aus Innerniederlassung zu erwischen. Er sucht also dort erst überall durch, wo kriege ich das meiste und von dort liefere ich dann. Und den Rest eventuell aus einer anderen Niederlassung nach, je nach Kennzeichen, ob da in dem Vertrag steht. Lieferung aus mehreren Lagern zulässig, Lieferung nicht zulässig und so weiter. Sammelrechnung. Sammelrechnung können wir in mehreren Stufen. Wir können jede Teillieferung einzeln berechnen. Wir können den Auftrag berechnen. Das kann jeder. Wir können zusammengefasst nach Zeiträumen mehrere Lieferungen berechnen. Wir können auch Sammelabrechnungen und Sammelabrechnungslisten auch im Sinne einer der steuerlichen Sammelrechnung. Das heißt also, ich habe mehrere Einzelrechnungen, muss die zusammenfassen, habe eine Sammelabrechnungsliste und schickt die Einzelrechnung gar nicht mehr in Papierform zum Kunde, sondern als EDI-Daten und die Sammelabrechnung als Papierform hinterher. Wie haben wir das Ganze realisiert? Ich habe schon gesagt, wir haben das auf Rails-Basis gemacht. MVC-Architektur heißt Model View Controller. Ich gehe darauf mal nicht im Detail ein. Ich hoffe, das hat jeder, der sich jetzt da mal in die Tiefe befassen will, schon mal gehört. Wir haben ein eigenes Scaffolding geschrieben, hatte ich schon gesagt. Dadurch kommen wir auf extrem wenig Code. Das SDRP hat bis jetzt eigentlich nur einige zigtausend Zeilen Code. Also extrem wenig für die Funktionalität, die es zur Verfügung stellt. Wir haben auch einen anderen Ansatz gewählt als viele. Wir haben jetzt erst eine Datenbankstruktur ausgedacht. Wir haben also, wir denken also erst in einem ER-Diagramm, so gut es geht, und nicht in Objekten in der Datenbank und in Klassen. Und haben erst danach im Prinzip angefangen, die Rails, Klassen und Methoden so zu schreiben, dass es mit der Datenbankstruktur zusammenpasst. So eine Warenwirtschaft erfordert natürlich im Prinzip alle Benutzereingaben sorgfältig zu validieren, zumal die nicht nur von eigenen Mitarbeitern kommen, sondern auch irgendwo von außen reinkommen. In einer Webanwendung kann man schon mal per JavaScript im Browser evaluieren oder validieren. Da kann man sich nicht drauf verlassen, kann ja jeder irgendwas schicken, ne, wenn er dort weiß, wie er das Ding skriptet. Also muss man das nochmal validieren. Im Code, also vorrangig in den Model-Klassen, findet das statt. Und wir haben noch eine dritte Ebene eingezogen, sodass in der Datenbank auch möglichst viel nochmal validiert wird und dort eigentlich auch die Datenbank selbst schon Sachen nicht zurückweist oder zurückweist, die eben von der referenziellen Integrität nicht passen oder wo auch irgendein Trigger sagt, halt hier, das kann so nicht sein. Und wir haben uns noch was ausgedacht. Das habe ich so woanders noch nicht gesehen. Wir haben uns gesagt, wir machen so eine Art doppelte Lagerbuchhaltung. Aus dem Gedanken geboren, die Buchhaltung macht auch eine doppelte Buchhaltung, bucht immer von einem Konto aufs andere um. Wir buchen immer von einem Lager aufs andere um. Natürlich hat man nicht immer ein anderes Lager, wo man hinbuchen kann. Dort hantieren wir mit Pseudolagern. Gibt es also ein Pseudolager verkauft. Das heißt also, ein Abgang an den Kunde bei der Lieferung führt dazu, dass umgebucht wird vom Lager, fertig worden Lager X, an das Lager verkauft. Damit kann ich im Prinzip auch sicherstellen, dass dort keine Datensätze verloren gehen, dass dort im Prinzip immer die Buchhaltung, wenn ich alle Lager einfach zusammensummiere, null ergeben muss. Und wir haben uns große Mühe gegeben, alles transaktionsgesichert zu machen. Hat sich auch sehr bewährt, gerade wenn man so wie wir im Prinzip im Produktivsystem entwickeln, also man macht das natürlich nicht so, dass man direkt im Produktivsystem entwickelt, weil man hat wohl eine Testdatenbank, auf der man da rumprobiert und macht und wo man dann der Meinung ist, das klappt jetzt. Aber wir checken immer wieder und fortlaufend neuen Code ein. SVN ist mittlerweile bei irgendwo um die 3000 angelangt. Hat man ja nicht immer alles erwischt. Ne? Kennt jeder, der irgendwo da dynamisch entwickelt, also kracht es auch irgendwann mal. Ne? Wenn man da eine gute Transaktionssicherung hat, ist das schon die halbe Miete, dass dann halt dann der Vorgang abbricht, der Benutzer beschwert sich, wir fixen das Ding und er macht es nochmal und es geht. Das ist deutlich besser als in der Altanwendung, die wir da hatten. Dann stehen halt ein Lagerabgang in der Lagerbuchungstabelle schon drin und der Artikelbestand ist nicht reduziert oder sowas. Also sollte nach Möglichkeit nie passieren. So, gucken wir mal ein Beispielcode an, was wir so verzapft haben, nur um das mal ein bisschen einschätzen zu können. Also, ich habe eine Klasse Währung. Das ist jetzt ein Model, bildet also eine Währung ab. Dazu gehört eine Datenbanktabelle Währungen. Und das ist eigentlich alles, was wir dazu brauchen, was wir dort sagen. Wir haben also irgendwo eine Beziehung, da steht has many Preislisten. Das heißt, in der Preisliste gibt es irgendwo ein Feld Währung. Klar, eine Preisliste ist irgendwo Währung geführt. Auf die Art und Weise kann ich dort von der Währung zur Preisliste navigieren. Auch dann gleich in der Oberfläche. Oder ich habe sowas wie Währungsumrechnungen, auch deklariert, seit die Kurstabelle, wo ich sage, von Euro nach US-Dollar wird so und so umgerechnet. Mit relativ wenig Code. Ja, so ein klassischer Validator, der ist ja noch relativ einfach. Das Ding braucht halt also eine Bezeichnung, einen Kürzel. Ohne das akzeptiert er keine Währung. Und dann habe ich im Prinzip einen Controller dazu, der besteht aus 5 Zeilen Code. Sagt, ich verhalte mich so wie andere Stammdatencontroller auch und mache da ein Scaffolding draus. Wie sieht das Ganze dann live aus? Brauche ich mal einen kleinen Moment. Ja, Login. Ich habe meine Testdatenbank zusammengebaut. Wir kommen mal hier im Firmenstamm raus. ist jetzt nicht überragend gestylt, aber unsere Benutzer kommen eigentlich damit ganz gut klar. Wenn ich jetzt irgendwo, ja, ich mache es mal einfach halber gleich mal hier oben, ohne dass der Benutzer das macht, aber ich muss jetzt nicht in der Anwendung erst suchen. Das ist also genau der Code, den ich da reingeschrieben habe, den ich vorhin gezeigt habe, der macht halt das, kann Währungen auflisten, ich kann die nach irgendwas suchen, ich kann eine neue Währung anlegen. So, Update FIBU-Kurse haben wir nämlich, falls das jemand jetzt interessiert, da haben wir halt eine Mimik reingebaut, da waren von der Europäischen Zentralbank die Referenzkurse geholt und in die FIBU reingespiegelt, einfach bloß im ständigen aktuellen Umrechnungskurs zu haben. Ich kann hier draufklicken und sehe, in welchen Preislisten ich dort irgendwas drin habe. Habe ich natürlich jetzt nicht für die Dollar. Ich habe hier die Übersicht. Ich kann von hier aus auf die Preislisten navigieren. Sehe ich also, in welcher Preisliste ist jeweils die Währung oder welche Preislisten habe ich, die in dieser Währung ausgestellt sind. Und im Prinzip mit diesem Standard-Scaffolding, wo ich da meine Tabellen vor- und zurück navigieren kann, ist 3/4 aller Stammdatenverwaltung schon erschlagen mit unheimlich wenig Code. Ziemlich generisch. Der Benutzer hat den Vorteil, es funktioniert überall gleich und er kann ständig irgendwo auf irgendeinen Link drücken und kommt dort im Prinzip weiter auf das, was er da gerade braucht. Also wenn ich jetzt in der Preislistenposition bin, kann ich sagen, hier gibt es eine Artikelselektion und so weiter und so fort. So. Jetzt braucht so eine Warenwirtschaft natürlich noch ein paar Komponenten ringsherum. ERP-System ist vielleicht im Moment auch zu hoch gegriffen. ERP-System heißt ja Enterprise Resource Planning. Also sowas tun wir im Moment noch nicht. Das ist der Kern davon, es ist eine Warenwirtschaft. Wir machen also Auftragsbearbeitung, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, Packstücke, Lagerverwaltung und einen Haufen Sachen ringsherum. Was wir im Moment nicht haben, ist auf die nächste Folie. Was wir im Moment nicht haben, ist eine eigene Finanzbuchhaltung. Wir haben dort also eine Alteinwendung, die läuft bei uns auf einer AS/400 auf einer guten alten und wir haben die einfach erstmal angebunden, weil das System geht ja sowieso nie kaputt, also geht das auch so weiter und wird auch die nächsten Jahre erstmal so bleiben. Aber im Prinzip spricht auch nichts dagegen, dort in unsere SDRP dann irgendwann mal eine Buchhaltung dort reinzubauen. Würde von der Struktur her natürlich genauso reinpassen. Wir haben Schnittstellen dahin geschrieben, Schnittstellen bei uns im Moment noch zum großen Teil SOAP-basiert. Bei Rails hat sich das Paradigma ein bisschen gewechselt. Also in den neueren Rails-Versionen wird eher auf den REST-Ansatz als auf den SOAP-Ansatz gesetzt. Jetzt wissen wir nicht so richtig, ob wir den Wechsel mitvollziehen und unseren Code nochmal umschreiben oder ob wir bei SOAP bleiben. Ist im Moment noch offen. Ja, ist halt so. Diese Schnittstellen, Buchhaltungsschnittstelle, ist halt so eine Frage, ob wir die auch Open Source machen. Ich denke, es wird nicht sonderlich viele geben, die die Buchhaltung einsetzen. Die hat so in etwa 300 Kunden in Deutschland. Das muss man sehen. Wenn jemand Interesse hat, kann er ja dann gerne nachfragen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Single Sign-On. Manche Benutzer benutzen ja die Warenwirtschaft nicht ständig, sondern nur dreimal am Tag. Und es ist unheimlich nervig, jedes Mal sich anzumelden und dort durch zu navigieren bis dahin, wo man will. Also haben wir so eine Infrastruktur aufgesetzt, die mit Kerberos 5 und Firefox funktioniert. Alternativ kann man das auch ohne Kerberos einsetzen, braucht halt irgendeinen Server und irgendein Protokoll, was von Ruby unterstützt wird, um dort Passwörter zu prüfen. Wir machen es einfach halt halber gegen einen Pop-Server. Man kann auch beliebig da was anderes reinsetzen, sind 3-Zeilen-Code. Reporting. Reporting ist bei uns ein Problem. Muss man ehrlicherweise sagen, wir haben dort ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Wir setzen JFree Report ein, das läuft in einem selbstgeschriebenen Servlet, im Tomcat, und benutzen zum Design der Geschichte den Pentaho Report Designer. Pentaho ist in diesem Business Intelligence Umfeld durchaus tätig, hat schöne Open Source Produkte, aber ausgerechnet dieser Report Designer hat eine durchaus erklägliche Anzahl irgendwelcher Macken. So, dass wir jetzt zusätzlich dort Jasper Reports da integriert haben. Mein Kollege Daniel Schreiber hält dazu auch ja, morgen einen Vortrag zu Jasper Reports. Wir hoffen, dass wir dort mehr Funktionalität reinkriegen, sowas wie Kreuztabellen etc. pp. Beides setzt direkt auf der Datenbank auf. Es gibt auch in Ruby ein Projekt, ein Reporting zu schreiben, nennt sich Ruport. Haben wir mal kurz ausprobiert und haben gesagt, untauglich, geht nicht, weil benutzt halt Ruby, um alles irgendwo im Speicher zu halten, was es als an Objekten sieht, geht nicht ob der Datenmenge. Und dann haben wir noch was geschrieben, was unsere Benutzer meistens sehr gut finden, manchmal regen sie sich ein bisschen drüber auf. Das ist eine generische Funktionalität, um Auswertungen als OpenOffice-Spreadsheet zur Verfügung zu stellen. Sieht so aus, dass man als EDV-Abteilung Anruf bekommt, ich bräuchte mal das und das und das ausgewertet. Jetzt sind wir ja relativ fit und hacken da ein SQL-Statement zusammen, was das macht. Dann definieren wir dort noch in einer Queries-Has-Parameter-Tabelle im Prinzip drei Parameter, die wir dazu brauchen, die der Benutzer auswählen können soll. System generiert daraus wieder eine Oberfläche, im Prinzip so ähnlich wie dieser Scaffolding-Ansatz funktioniert. Und der Benutzer hat einen Report, den er immer wieder benutzen kann. Da kann er auch noch sagen, den will ich zyklisch haben, jeden ersten Montag im Monat und immer nachts um 3 losgerechnet oder irgendwie sowas. Ne? Dann wird das im Prinzip zyklisch abgearbeitet und er bekommt die Reports dann per E-Mail zugeschickt. Im Moment krankt das Ganze ein bisschen dran, dass das OpenOffice-Spreadsheet, was da zurückkommt, ein bisschen Ruhe ist, sage ich mal. Da fehlen also noch so Features wie Tilesum. Haben wir schon immer mal vorgehabt, das dort reinzubauen, falls dort jemand, wie soll ich mal sagen, gute Ideen hat oder das man gerne, schon immer mal gerne realisieren wollte, in Ruby dort XML zu schreiben und dort OpenOffice so zu befüllen, dass gleich richtige Teilergebnisse und so drin stehen, auch richtige Teilergebnisse, so wie OpenOffice das selbst macht, nicht bloß fertig ausgerechnet, das wäre ja primitiv, das kann jeder. Also da kann jeder gerne loslegen und dort mitmachen. Dann setzen wir noch was ein, das ist ein MULAP-Server der Firma JEDOCS, nennt sich Palu und haben ein Interface dahin, wir machen dort also so eine Art Vertriebscontrolling damit. Es gibt von dem Team von der TU Chemnitz dort eine Erweiterung für OpenOffice, die mit diesem Palu-Server redet. Das ist also eigentlich ein sehr schönes Tool, um dort einen klassischen, also diesen Auswertewürfel, ne, der Data Warehouse zu machen. Und funktioniert auch so gut, solange die Daten in den RAM passen. Das ist bei uns noch gegeben. Heutige Maschinen sind groß, RAM ist billig, also sollte eigentlich keine Einschränkung sein. Buchhaltung hatten wir schon. Jetzt habe ich an einigen Stellen schon gesagt, wir tauschen mit unseren Kunden einen Haufen Daten per EDI aus. Wir haben selbst keinen EDI-Konverter realisiert in unserem Projekt, da wir schon einen hatten. Auch wieder einer, der auf der iSeries läuft. Das Produkt nennt sich Trusted Link. Wir haben also Schnittstellen dahin, haben das aber im Prinzip ziemlich gut abgegrenzt über einen Subserver. Also falls jemand irgendwo einen anderen EDI-Konverter schon hat oder einen Dienstleister hat, der EDI macht, dem man dort irgendwo Daten entgegenwerfen kann und Daten entgegennehmen kann daraus, wäre im Prinzip in den Subserver entsprechende Methoden nach außen zu integrieren, um das dort zu machen. Der Austausch zwischen dem Subserver und der eigenen Warenwirtschaft funktioniert bereits. Und weil wir so schön in Ruby programmieren können, haben wir diesen Subserver auch in Ruby realisiert, allerdings in JRuby. Das ist die Java-Version von Ruby. Hat für uns den Vorteil, dass wir halt auf die iSeries-Datenbank, also die AS400-Datenbank, dort besser und sicherer zugreifen können, als über dieses ODBC-Modul, was die IBM zur Verfügung stellt und was dann dauernd irgendwas anderes nicht kann. Also ich komme mit UDF-8-Strings nicht klar. Wenn ich also in Query reinschreibe, wer Artikel bezeichnet gleich Mädchenstrumpfhose, dann sagt er, zack, geht nicht, weil da ist ein E drin. Ne? Gut. So viel dazu. Ja, die To-Do-Liste ist noch deutlich länger, als ich sie jetzt hier aufgeschrieben habe. Ne? Ist klar. Wir haben jetzt 3 Jahre Zeit gehabt, das zu entwickeln, sind 4 Leute. Und supporten nebenbei ungefähr 110 bis 120 Leute, die auf das System zugreifen. Ist nicht einfach, dort alles unter einen Hut zu kriegen. Und man wünscht sich manchmal, man hätte mehr Zeit. Aber gut, man muss halt damit klarkommen. Wir wollen das System so etwa Mitte des Jahres realisieren. Könnte vielleicht auch, oder releasen. Es könnte vielleicht auch ein bisschen später werden. Und um das releasen zu können, müssen wir vorher ein paar Hausaufgaben erledigen. Wir haben also die Sache erstmal zu modularisieren, den Kern abzutrennen von dem, was wirklich ESTA-spezifisch ist, was keinen anderen interessiert, wo irgendwo Kontonummern von uns drinstehen im Code und so, weil manchmal hat man auch einen schnellen Hack gemacht, um irgendwas fertig zu kriegen. Das muss also erst raus. Ich denke, das ist nicht sonderlich kompliziert, weil dort Ruby durch die Objektorientierung, durch die durchgängige, dort eigentlich schon einen guten Mechanismus zur Verfügung stellt. Das System hantiert sowieso an allen Ecken und Enden mit Vererbung und Code-Generierung. Also da finden wir einen Weg. Dann ist es so, wie man vorhin schon in dem Beispiel-Code gesehen hat, es ist nicht nur die Benutzeroberfläche in Deutsch, sondern es sind auch die Bezeichner in der Datenbank in Deutsch. Es sind die Variablen im Programm in Deutsch, es sind die Funktionsnamen in Deutsch, das ist alles in Deutsch geschrieben. Warum haben wir das so gemacht? Ja, Reyes hatte damals im Prinzip, als wir angefangen haben in 2006, keine vernünftige Geschichte zu übersetzen. Und wir mussten schnell fertig werden. Es gab einen Termin, das war von Start weg, 6 Monate später mussten wir das in einer anderen Firma zum Laufen bekommen haben. Also in einer Firma, die aufgekauft worden ist. Und die beiden, unser Altsystem und das System, zusammenmergen da rein. Wir haben auch den Termin nicht gehalten. Also so schnell geht es dann doch nicht, weil man hat sich auch ein bisschen verschätzt in der Menge Arbeit, die da letztlich drinsteckt. Aber daraus ist geboren, dass das Ganze halt pragmatisch gesehen wurde und halt alles in Deutsch ist. Dasselbe Problem haben halt die OpenOffice-Leute gehabt. Ne? Kam aus der StarOffice, ist mal ursprünglich in Hamburg entwickelt worden. Auch dort waren intern Bezeichner in Deutsch. Ich weiß nicht, ob das heute noch so der Fall ist. Es ist wahrscheinlich auch schwer, sowas wieder rauszubekommen und viel Arbeit. Aber gut, mittlerweile hat Reyes entsprechende Frameworks und ich denke, es ist schon machbar, das auch wieder rauszukriegen. Dann ist es noch so, dass unsere Warenwirtschaft ziemlich viel automatisch rechnet, was so Steuerrecht und Mehrwertsteuer gerade ist, Umsatzsteuer. Wir müssen also dort durchaus Abkürzungen nehmen, wo wir sagen, da wird nicht bei jedem Auftrag wieder eingetragen oder bei jeder Auftragsposition, kann ja manchmal sein, man verkauft irgendwas, was nicht keiner Steuer unterliegt, das hat 19%, das hat irgendwas anderes. Da muss ja dort ein Algorithmus haben, wie er vorgeht. Und der ist, wenn man mehrere Lager hat oder Niederlassungen hat, die auch im Ausland liegen, sowohl im EU-Ausland, doch auch außerhalb der EU, als auch die Kunden hat in der EU, außerhalb der EU, in Deutschland, ist es durchaus diffizil, das immer richtig zu machen. Wir denken, wir haben es im Moment richtig hingekriegt für deutsches bzw. EU-Steuerrecht. Also woanders wäre die Warenwirtschaft im Moment nicht so richtig einsetzbar. Und dann ist es im Moment noch so, dass unser SDRP selbst eine Version 1.2.6 von Reyes mitbringt, an diese im Moment gekoppelt ist. Und eine Portierung auf die neue oder auf neuere Reyes-Version ist im Hintergrund eine Arbeit. Das schreitet also langsam voran, ohne dass wir jetzt da sagen, wir wollen das die nächsten paar Wochen schon realisieren. Ich weiß nicht zum Release-Datum, ob das dann schon mit Reyes 2.2 oder 2.3, was jetzt im Moment aktuell ist, läuft. Also entweder es bringt eine Reyes-Version mit der es läuft, oder es läuft dann mit der aktuellen. Ja, ein paar Sachen habe ich schon genannt. Dann werden wir wahrscheinlich unsere Entwicklung entweder von SVN oder auf Git umstellen oder einen zusätzlichen Git aufsetzen. Aus der Hinsicht, SVN ist ja ein sehr zentrales Modell der Entwicklung. Wir werden aber, denke ich, nicht dahin kommen, dass in so einer Sache, die jede Firma für sich ja irgendwo wieder anpasst oder anpassen lässt, so eine Warenwirtschaft, dort dahin kommt, dass man ein zentrales Repository hat, wo im Prinzip immer alles drin liegt. Also ich denke, dort kommen wir mit einem Modell, wie die Kernel-Entwickler agieren, mit Git, also Patches hin und her schicken und die dann relativ leicht mergen zu können, eventuell besser. Eine Buchhaltung dort dazu zu machen oder Schnittstellung zu anderen Buchhaltungen, würde man gerne anderen Leuten überlassen, weil wir haben eine Lösung dafür. Und im Punkt Kostenplanung und Kostenrechnung gäbe es sicherlich einen Haufen zu tun, was dort zu machen ist. Wir werden in diesem Jahr weiterentwickeln in der Richtung einer Technologie- und Kalkulationsverwaltung und einer Produktionsplanung und Steuerung mit Stücklistenauflösungen, Arbeitsplänen und Rüstzeiten und Fertigungszeiten etc. Das muss also eigentlich dieses Jahr realisiert werden. Sehen, ob das klappt. Ja. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und